Hallo, hier ist Bibletunes mit dem besonderen Format Theo Talk. Wir sitzen heute gemeinsam im Studio und reden über den Galaterbrief. Ja, Detlef, es ist sehr schön, dich heute bei mir diesmal im Studio sozusagen zu haben. Wir sind schon, ja, vielleicht mitten im Galater angekommen, kann man sagen. Letzte Episode haben wir uns mit Vers 28 im dritten Kapitel ein bisschen auseinandergesetzt und da ist so viel drin, dass wir gemerkt haben, hier steigen wir nochmal zu zweit ein bisschen tiefer ein. Ich dachte, für den Anfang lese ich einfach nochmal diesen Vers vor und dann kommen wir natürlich ein bisschen darüber ins Gespräch. Da heißt es, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden.
Starker Vers. Danke, Joshua, für deine Einleitung und ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch. Und du hast ja schon eine gute Vorlage gebracht. In deiner letzten Episode hast du über diesen ganzen Text schon gesprochen. Und das, also was mir so spontan kommt, es ist so ein gewaltiges Bild, ne? So ein, wenn man das liest, denkt man so, fast zu schön, um wahr zu sein, oder? Es gibt keinen Unterschied mehr. Hey, wir sind alle eins, oder? Juden, Griechen, Sklaven, freie Mann, Frau. Hey, und dann diese Liste könnte man fortsetzen, oder? Das ist ja so ein Traum. So, man könnte fast sagen, I have a dream, oder? Und Paulus beschreibt das so. Und dann im gleichen Moment, oder, denkt man so, ja, ob das wirklich so stimmt? Ja, theoretisch vielleicht, oder es mag ja so sein. Aber das ist ja nicht so, ne? Also es ist ja ganz schön schwierig mit dieser Einheit und wir sind alle eins, ne? Oder wie siehst du das?
Ja, ich glaube, in dem Kontext ist natürlich so gewesen, dass nach dem Galaterbrief, es gab noch immer Sklaven für eine lange Zeit. Und der Unterschied war nicht, dass jetzt alle Sklaven auf einmal frei waren, die gab es nicht mehr, sondern zum Beispiel eine konkrete Sache ist, dass sie jetzt zusammen am Tisch saßen. Mhm. Sie haben gemeinsam gegessen, sie haben irgendwie, ich sage jetzt mal, Einheit gelebt.
Ja,
so,
genau.
Und gewisse Unterschiede, die davor da waren, sind weg gewesen, aber andere Dinge sind vielleicht auch geblieben. Da können wir ein bisschen drüber sprechen. Oder was kommt dir da in den Sinn?
Ja, das ist ein guter Punkt. Das habe ich nämlich auch gedacht. So Mann, sage ich jetzt mal so, bleibt ja auch Mann, Frau bleibt Frau, Jude bleibt Jude, Grieche bleibt Grieche und doch zusammen. Doch vereint in Jesus. Ich glaube, da liegt so ein Geheimnis. Das ist ja auch Thema vom Galaterbrief, dass eigentlich Paulus dafür wirbt, hey, aus Juden und Heiden ist jetzt ein Volk geworden. Oder er sagt hier, er geht hier so weit, sagt sogar ein Mensch im Sinne von Leib Christi. Ne? Es ist eine Sache. Und ich glaube eher, dass Paulus hier so mit Kontrasten arbeitet. Das macht er ja auch schon im ganzen Galaterbrief, dass er so mit Segen und Fluch, mit Abraham und dem Gesetz und hier auch Mann, Frau, also eigentlich so die beiden Extreme, Juden, Griechen, die beiden Extreme, ein Sklave und ein total Freier, die beiden Extreme und die Liste könnte man fortsetzen und Paulus sagt, alle Extreme werden nun eins in Jesus, in ihren Extremen. Und ich glaube, jetzt sind wir bei einem Punkt, da bleibt vieles. Also ich bin ja immer noch Mann in Christus. Meine Frau ist Frau in Christus, in unserer Andersartigkeit und auch Unterschiedlichkeit. Aber was der Glaube an Jesus angeht, jetzt ohne Unterschied, da sind wir eins. Wir gehören zu diesem einen Ding und sind da nicht mehr getrennt voneinander, was ja zur Zeit von Paulus, zumindest was auch Männer- und Frauenrechte anging, noch an der Tagesordnung war.
Ja, also wie du es beschrieben hast mit den Extremen, also ich glaube, hier ist wirklich, ja, ich weiß nicht, ob Provokation oder vielleicht Prophetie ja besseres Wort ist, aber da ist ja ganz viel drin, das auch in eine Richtung weist, die viel Neues aufzeigt. Es gab Unterschiede zwischen Heiden und Juden. Man konnte nicht miteinander am Tisch sitzen. Es gab Unterschiede natürlich zwischen Sklaven und freien Menschen und auch zwischen Männern und Frauen. Du hast die Rechte angesprochen und es gab auch, also religiöse Rechte, kulturelle, da gab es riesige Unterschiede und hier ist schon eine Stoßrichtung in etwas in eine Bewegung rein, wo gewisse alte Vorstellungen auch zurückgelassen werden, weil etwas, ich sage jetzt mal, etwas Drittes, etwas Neues entsteht, nämlich in Christus. Also auf einmal ist ein Mantel da, der etwas wie so überdeckt, etwas neu, eine neue Identität stiftet. So. Und ich glaube, diese Stoßrichtung ist etwas ganz, ganz Wichtiges damals gewesen, das unglaublich polarisiert hat. Und die ist genauso wichtig heutzutage. So, weil Unterschiede, die kennen wir alle in unserer Denkweise, in unserem Miteinander und so weiter. Aber hier, wie schaffen wir es, dieses einheitliche Moment zu gestalten? Ja, das ist der Punkt, wo Paulus uns jetzt hier auch persönlich herausfordern kann, ja.
Genau, da müsste man jetzt mal konkret sprechen. Die Bilder sind klar, also diese Zusammengehörigkeit, dieser neue Mensch oder auch, was er dann ja in Vers 29 dann später sagt, so seid auch ihr Nachkommen Abrahams. Also so, für mich ist so das Bild, wir gehören jetzt zur Familie.
Ja.
Wir sind so Abrahams Kinder, sagt Jesus ja auch einmal. Das heißt, da gehören wir jetzt zusammen. Egal welche Nationalität, egal welche Kultur, welche Sprache, welche großen Unterschiede da sind. Jetzt, wir sind eine Familie und auch so dieser Anspruch dann, so, macht was draus. Kommt jetzt miteinander klar. In Jesus ist das möglich. Und das ist für mich jetzt, Paulus macht hier wie eine Tür auf und sagt, wie eine Vision, die er hat, schon fast himmlisch. Denn da wird es spätestens so sein, dass wir alle gut miteinander klarkommen. Es sei denn, wir haben getrennte Wohnungen, Joshua. Also, dass du irgendwie, also ich weiß nicht, ob ich mit dir in einer Himmels-WG sein möchte. Nein.
Klingelstreich. Spaß.
Ja, genau. So kommt mir das vor. Genau. Und jetzt lass uns das mal füllen. Jesus ringt und betet ja auch um diese Einheit, dass sie alle eins seien. Und ich glaube, da knüpft Paulus jetzt ja auch an.
Ich habe dich schon ein paar Mal darüber reden gehört, wie, ich nenne jetzt mal Einheit und Unterschiedlichkeit im Kontext von einer großzügigen Orthodoxie zusammenkommen kann. Was meinst du mit großzügiger Orthodoxie, Detlef? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt so ein bisschen die Kurve bringt zu dem, worüber wir hier eigentlich zu reden haben.
Die Wahrheit ist, Joshua, dass ich diesen Begriff von dir habe.
Nein.
Ich habe mich vor ein paar Jahren mal auf eine Predigt vorbereitet und hatte dich was gefragt und du hast mir das Stichwort gegeben. Und das war für mich ein wichtiges Stichwort, großzügige Orthodoxie. Was ja so ein bisschen spannungsgeladen ist, Orthodoxie im Sinne von eine Wahrheit, Glaube an die Wahrheit, die uns ja wichtig ist. Nur was ist die Wahrheit? Und wir wissen mittlerweile, es gibt unterschiedliche Überzeugungen und Ansichten und Perspektiven von Wahrheit. Aber dann dieses Adjektiv da drin, diese Großzügigkeit. Aha, es geht also um ein weites Herz, um eine großzügige Perspektive von Wahrheit, wo vieles Platz hat. Und ich habe damals inspiriert, auch da von deinem Impuls, eine Predigt vorbereitet gehabt und weiß noch genau, welches Bild ich gewählt habe, nämlich ein großes Sofa habe ich dann auf die Predigtbühne gestellt. Und dann habe ich so gesagt, jetzt stellt euch vor, Jesus sitzt auf diesem Sofa und er wird alle namhaften Pastoren und Leiterinnen und Leiter, die im Moment Glaubensgemeinschaften leiten und führen, einladen zu einem Gespräch. Und da kann man ja verschiedene Namen nennen, aus den unterschiedlichen Denominationen auch und Glaubenskulturen und Überzeugungen. Und dann habe ich das so ein bisschen durchgespielt. Stellen wir uns vor, die sitzen jetzt alle hier, jeder mit seiner Überzeugung, aber dann wurde klar vom Bild her, in Christus, hey, wir sind eine Familie. Wir sind alle in einem Reich. Wir sind alle eins in diesem großen Garten Gottes. Und was Jesus stellt, immer wieder die Frage, okay, danke für deine Perspektive, danke für deine Sicht, aber wie können wir jetzt eins sein? Was ist der gemeinsame Nenner? Wie schaffen wir es, miteinander zu leben und nicht wieder dafür zu sorgen, dass wir uns streiten, dass wir uns trennen und dass wir doch wieder einen Unterschied machen in Christus?
Ich finde das Bild von dem Sofa so schön. Wenn ich Paulus hier richtig verstehe, im Galaterbrief geht es ja darum, ich habe jetzt Platz in der Familie Gottes. Ich bin Erbe, so sagt er es.
Ja.
So. Ich habe Platz auf dem Sofa. So. Oder du hast vorhin gesagt, auf einmal ein neuer Raum geht auf und wir dürfen dort gemeinsam reinlaufen. Und da sind dann vielleicht Leute, die sind völlig anders, als ich mir das vorstelle, wie man zu sein hat und so weiter. Und für mich ist eine Sache hier irgendwie was ganz Wertvolles geworden. Und das ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ich habe da für mich was ganz Großes gelernt, nämlich es ist ja diese Story, dass ein Mann wird überfallen, liegt halbtot am Wegrand und dann kommt ein Priester vorbei und ein Levit und beide machen wirklich einen Bogen um ihn herum und helfen ihm nicht, obwohl er wirklich in der Wüste letztlich liegt. Mhm. Und dann kommt eben der Samariter und hilft ihm. Und das Faszinierende daran ist, dass höchstwahrscheinlich aus religiöser Überzeugung der Priester und der Levit ihm nicht geholfen haben.
Genau.
Warum? Wegen dem Wort halbtot. Im Griechischen ist es sogar unterstrichen, weil es ein Hapax legomenon ist, so ist der Fachbegriff. Halbtot ist deshalb ein Problem, weil ich mich als Priester und als Levit verunreinige, wenn ich mit Totem in Berührung komme. Und trotzdem ist natürlich die Botschaft so klar, dass der Priester und der Levit, obwohl sie sozusagen religiös das Richtige gemacht haben, hier natürlich genau das Falsche gemacht haben. Und ich glaube, hier bringt Jesus eine Pointe, wo er aufzeigt, großzügige Orthodoxie muss bedeuten, dass ich großzügig gewisse für mich religiöse Vorstellungen auch, ich sag jetzt mal, beiseite legen kann, weil die Priorität der Nächstenliebe hier viel, viel größer ist. Also eine Priorisierung, die Menschen zugewandt ist und sich selbst ein Stück weit mit den Überzeugungen zurücknimmt. Unglaublich wichtig für großzügige Orthodoxie.
Ich glaube, das ist so ziemlich der Kern, den du hier angesprochen hast. Und das Spannende ist ja, während ich dir zugehört habe, habe ich dann auch gedacht, der Samaritaner ist ja jetzt aus jüdischer Sicht jetzt nicht gerade der Prototyp, der jetzt da reinpasst in das ganze theologische Gefüge, sondern eher ein Sonderling, eher schwierig. Und das ist der, der jetzt großzügige Orthodoxie lebt, Nächstenliebe lebt. Und da geht's eben nicht um Theologie, sondern Theologie oder theologische Überzeugung ist dann wie zweitrangig, weil es geht hier um Menschenleben. Und das ist für mich heute auch genau der Punkt, Joshua, dass ich sage, hey, Leute, ihr lieben Kirchen, ihr lieben Denominationen und Konfessionen, es geht um Menschen.
Es geht um Menschen.
Es geht um Menschenleben. Hey, unsere Aufgabe ist, großzügige Orthodoxie zu leben, im Kleinen und im Großen, und zu sagen, wir müssen eine gemeinsame Basis haben, eine Einheit leben, damit die Welt erkennt, dass wir seine Jünger sind. Und das in Liebe. Aber es ist so schwer.
Es ist so schwer.
Und ich merke selbst, ich bringe jetzt gerade ein Beispiel und frage dich dann gleich auch noch zurück, kannst du schon mal vorbereiten, wie du das machst jetzt in deiner Pfarramtsausbildung in der reformierten Kirche in der Schweiz. Es ist ja mega spannend, wo du da jetzt unterwegs bist, auch wie unsere Wege sich jetzt da so weiterentwickelt haben. Ich habe in meinem Freundeskreis, und das betrifft ja auch Bibletunes, auch die unterschiedlichsten Freunde, die auch aktiv sind, auch ihre Meinung haben, und da habe ich wirklich die ganze Bandbreite.
Ja.
Da habe ich jemanden, wo ich sagen würde, aus meiner Sicht eher so ein bisschen liberale Überzeugung, was verschiedene ethische Themen auch angeht und auch Gemeindebau. Und dann habe ich Freunde, die eher konservativer sind und das auch vehement vertreten. Und es ist sogar so, dass ich sowohl als auch Freunde habe, die aber miteinander im Streit sind.
Ja.
Und ich fühle mich manchmal so ein bisschen so dazwischen und denk so, ich will aber mit euch beiden zusammen, ja, und ich möchte das gerne, diese Großzügigkeit behalten, und ich gebe nicht auf, dass wir es schaffen, ja, aber es ist viel Arbeit, es ist viel Geduld, es ist viel, kostet auch viel Nerven, und es stellt mich ja auch immer wieder selbst in Frage. Es ist ja nicht so, dass ich davon völlig, also ich habe hier meine Überzeugung und die ist die einzig wahre und alle anderen müssen sich an mir orientieren. Nein, früher habe ich das mal gedacht, aber das ist lange vorbei. Nein, es geht doch jetzt darum, gelebte großzügige Orthodoxie ist im ganz Kleinen, ist bei mir mit 2, 3, 4 Leuten, wo ich sage, hey, ihr seid meine Freunde, aber wir sind sowas in manchen Punkten so weit auseinander und trotzdem schätzen wir uns, lieben wir uns und machen uns eins in der Sache, dass wir Menschen für Gott begeistern wollen in dieser Welt, in diesem 21. Jahrhundert. Und ich glaube, da liegt so ein Schlüssel, oder?
Ja, ich bin bewegt von dem Thema. Ich muss ein bisschen aufpassen, wie ich das sage, damit ich hier noch weiter sprachfähig bin. Ich, natürlich im Studium hat mich das so viel bewegt und beschäftigt. Auch jetzt noch im Kontext der Kirche hat man mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun und ist auch mindestens theoretisch vor die Frage gestellt, wie gehe ich mit ihnen um, wenn sie zu mir kommen, weil wir eine Volkskirche sind. Es sind viel mehr Mitglieder als in anderen, vielleicht freikirchlichen Institutionen. Also irgendwie die Milieus sind ein bisschen breiter aufgestellt. Und ich mache es ganz konkret. Ich habe mich für eine Zeit ein bisschen mehr mit der Frage beschäftigt, ja, wie gehe ich jetzt mit schwulen Paaren um, die zu mir kommen, jetzt wenn ich Pfarrer bin.
Spannende Frage.
Es ist eine Frage, die absolut im Raum steht, wenn man Pfarrer ist.
Ja.
So. Und ich habe dann zuallererst gemerkt, und ich bin ja ein Herzbluttheologe, ich lese die Dinge und so, aber ich habe gemerkt, ich komme mit meinen Büchern letztlich nicht viel weiter, so, sondern ich brauche tatsächlich einfach mehr Kontakt mit schwulen Menschen. So einfach so simpel war das. Und ich habe für mich wirklich entdeckt, dass die Begegnung mit eben Stichwort Menschen so hilfreich für mich letztlich waren, dass gewisse Vorstellungen von mir einfach korrigiert werden mussten oder auch von meinen Gegenübern zum Teil. Das ist ja komplett eingestaubte Theologie, was er vielleicht vertritt oder umgekehrt. Da gibt's ja dann was weiß ich was für Gedanken.
Ja.
Aber dass ganz viel davon zu bröckeln beginnt, wenn man sich begegnet. So. Und in meiner Erfahrung war es wirklich das freundschaftliche Kennenlernen, so sozusagen das Miteinander auf dem Sofa sitzen, war letztlich das Moment, was Veränderung geschaffen hat.
Ja, wow, Joshua, das beeindruckt mich sehr, wie du damit umgehst. Und ich spüre auch, wie du da im Prozess bist. Wir sind ja da auch schon länger im Gespräch. Wie machen wir das? Und das ist noch nichts Fertiges. Aber ich glaube, du hast das richtige Stichwort gebracht. Es ist letzten Endes Begegnung. Alles Leben ist Begegnung, ne? Martin Buber kommt da wieder. Und das ist gelebte Theologie. Und das merken wir bei Jesus. Es geht immer um die Menschen. Und nicht um reine Orthodoxie.
Ja.
So, und das ist beeindruckend, und ich glaube, man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen.
Sicher.
Ja. Und das ist schwierig, und das ist das Leben auch, ja. Und ich finde, da muss man auch individuell schauen und sehen. Und ich würde jetzt für meine Praxis sagen, oh, ich bin da noch nicht so weit wie du. Und trotzdem sagen wir, ist gut, hey, wir ermutigen uns, lass uns dranbleiben. Es geht hier um Menschen. Und ich glaube, dass du genau mit diesem Beispiel auch deutlich machst, das ist das, diese Vision, die Jesus hatte, die Paulus hatte, dass diese unterschiedlichen Dinge, die unser Leben ausmacht, sind kein Hinderungsgrund, zu Jesus zu kommen, sollen nicht ein Hinderungsgrund sein, zu Jesus zu gehören und seinen Glauben auch auszudrücken. Und ich merke, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon so langsam zum Ende der Episode kommen, aber so dieses Bild, also hey, wovon träumen wir oder was wissen wir jetzt schon? Wenn wir mal bei Gott sind im Himmel, Offenbarung beschreibt das, dann aus allen Nationen und Kulturen und Sprachen überall her kommen Menschen mit einer Stimme, werden wir Gott loben. Mhm. Spätestens da wird es so sein. Und bis dahin brauchen wir immer noch die Sofa-Meetings und immer wieder dieses Neuarrangieren und neu justieren, aber im Gespräch bleiben und sich selbst hinterfragen lassen, aber auch trotzdem gleichsam mit einer tiefen Überzeugung leben.
Ja.
So, und dieses weiche Herz behalten, sage ich immer so, dieses nicht sich zu verhärten oder Fronten zu bilden und sagen, nee, geht gar nicht, geht auf keinen, geht nie, never ever. So, ich habe mich davon verabschiedet, was nicht heißt, dass ich jetzt total für alles offen bin und durchlässig bin. Ich habe meine tiefen Überzeugungen, aber sie sollen geprägt sein von der Liebe Gottes.
Ja.
So kann man diesen Vers ja auch übersetzen, Galater 3,28. Es gibt hier keinen Unterschied zwischen Joshua und Detlef. Auch die beiden sind eins in Christus, oder?
Yes.
Hey, danke für das super Gespräch.
Ja, es gäbe noch viel, viel mehr, aber ich glaube, für den Moment reicht's. Vielen Dank dir, Detlef.
Gerne.